Mit Heike Sikoni, schönen guten Tag. Ja, und heute mit diesem Thema. Keiner kann ja sicher von sich behaupten, nicht schon mal bei einem Schnäppchen zugegriffen zu haben. Runtergesetztes T-Shirt für 5 Euro, eine Hose für 20 Euro. Aber spätestens seit dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch vor knapp 2 Jahren, als über 1000 Menschen gestorben sind, ist bei uns allen wieder in Erinnerung gerufen worden, unter welchen Bedingungen solche Schnäppchen hergestellt werden. Und es sind ja nicht nur die Billigketten wie Kick oder H&M, auch mit mittelpreisigen Marken wie Esprit oder sogar Luxuslabels, fast alle Bekleidungsfirmen nutzen die verlockend billige Produktion im Ausland, machen hierzulande große Gewinne. Was kann man da überhaupt noch kaufen und hat sich eigentlich nach dem Unglück in Bangladesch etwas verändert oder arbeiten die Frauen doch immer noch unter den gleichen katastrophalen Bedingungen? Das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Saubere Kleidung, das ist ja unser Thema heute in Domradio weltweit und zwar nicht sauber im Sinne von Ariel Rein, sondern in Bezug auf die Produktionsbedingungen. Wenn man eine ganz normale Hose im Geschäft kauft, dann gibt es in der Regel zahlreiche Zwischenhändler, die daran ganz ordentlich verdienen. Nur diejenigen, die die Arbeit machen, 14 Stunden vor der Nähmaschine sitzen oder tagtäglich mit giftigen Chemikalien in Berührung kommen, die kriegen nur einen Bruchteil vom Verkaufspreis ab. Im Prinzip ist uns das alles bekannt, doch Unglücke wie der Einsturz des Rana Plaza Gebäudes in Bangladesch vor fast 2 Jahren, die führen uns diese Situation ganz deutlich vor Augen. Und solche Unglücke sind keine Einzelfälle, sondern eher traurige Normalität. Ina Rotscheid berichtet.
Es ist der 24. April 2013 gegen 9 Uhr morgens, als in Bangladesch, rund 20 Kilometer von der Hauptstadt Dhaka, das riesige 9-stöckige Fabrikgebäude Rana Plaza einstürzt. Hunderte werden unter den Trümmern begraben. Das Unglück kam nicht überraschend. Am Tag zuvor waren bei einer Prüfung in dem Gebäude Risse festgestellt worden. Die Polizei hatte den Zutritt verboten. Trotzdem waren an diesem Tag mehr als 3000 Menschen in dem Gebäude, größtenteils Textilarbeiterinnen, die von den Fabrikbetreibern gezwungen worden waren, ihre Arbeit aufzunehmen. Am Ende sind es über 1000 Tote. Das Unglück ist das schwerste seiner Art in der Geschichte der Textilindustrie in Bangladesch, aber bei weitem nicht das einzige. 2009 stirbt eine Näherin in einer Textilfabrik an Erschöpfung. 2012 sterben bei einem Brand 11 Menschen. Im Oktober 2013 löst eine defekte Nähmaschine einen Brand aus. 7 Menschen sterben. Traurige Normalität in Bangladesch, sagt der Gewerkschafter Amirul Haq Amin.
Now there are 4800 garment factories.
Es gibt 4.800 Textilfabriken in Bangladesch und gut 3 Millionen Menschen arbeiten in dem Bereich. Die Textilprodukte machen 76% unserer Exporte aus, die nicht in die USA, Europa und Kanada gehen. Also, die ganze Produktion ist nicht für die lokalen Märkte, sondern für die Industrieländer.
Fast alle Marken lassen hier produzieren, sowohl die billigen Discounter wie Kick oder Primark, als auch H&M, Benetton oder Luxuslabels wie Armani oder Ralph Lauren. Für sie sitzen Arbeiterinnen wie Ratna 12 bis 15 Stunden an ihren Nähmaschinen in riesigen überhitzten Hallen ohne Pause. Ratna arbeitet in der Textilfabrik, seit sie 9 Jahre alt ist.
Ich habe als Helferin angefangen, für umgerechnet 12 US-Dollar im Monat. Heute sind es immerhin 45 Dollar. Das ist genau die Summe, für die die Jeans, die wir nähen, verkauft werden. Von 45 Dollar kann ich nicht leben. Ich muss 16 Dollar Miete zahlen, essen, trinken.
Ratna wohnt in einer ärmlichen Hütte am Stadtrand von Dhaka, die aus Wellblech notdürftig zusammengeflickt ist. Der Boden besteht aus nacktem Lehm. Das Wasser, das sie zum Kochen und Trinken braucht, schöpft sie aus einer verrosteten Tonne. Das Geld, das sie verdient, reicht nie.
Gestern habe ich meinen Lohn bekommen, aber es war weniger, als ich erwartet habe. Sie versuchen immer, unsere Löhne zu drücken. Sie behaupten, ich hätte ihre Erwartungen nicht erfüllt. Wenn ich nur 2 Minuten zu spät zur Arbeit komme, streichen sie meinen Tageslohn.
Amirul Haq, Chef des Gewerkschaftsverbandes für die Textilarbeiter, kennt diese Tricks.
Almost all the garment owners talking that
Die Fabrikbesitzer behaupten fast alle, das Geschäft sei nicht profitabel, weil die Amerikaner und Europäer die Preise drücken. Aber draußen vor den Toren der Stadt haben sie ihre luxuriösen Villen stehen. Das kann doch nicht sein. Wo kommt denn dieses Geld her?
Die Fabrikbesitzer nutzen aus, dass die Frauen oft wenig Bildung mitbringen und deswegen kaum Chancen auf einen anderen Job haben. So lässt sich auch der Wunsch nach Mitbestimmung und Gewerkschaften unterdrücken.
Diese Frauen haben kaum Chancen, woanders zu arbeiten. Das macht es einfach, sie auszubeuten. Sie verdienen schlecht und arbeiten hart. Und wer Anstalten macht, sich zu organisieren, wird bedroht oder gefeuert.
Gegen Missstände vorzugehen, ist den Mitarbeitern unmöglich. Die Gesundheit der Arbeiter ist den Betreibern der Fabriken egal, erzählt Ratner.
Heute Morgen hat eine Nähnadel meinen Finger durchbohrt. Ich bin zum Chef gegangen, aber er hat mir nur ein Pflaster gegeben und gesagt, ich solle das Blut von der Nähmaschine wischen. Als ich ihn fragte, ob ich nicht zum Arzt könnte, schrie er mich an: Wenn es dir hier nicht gefällt, kannst du ja gehen.
Die Frauen haben keine Alternative und die Fabrikchefs wissen das.
Ich arbeite seit meiner Kindheit. Ich bin so müde. Ich habe wirklich keine Lust mehr. Aber was soll ich tun? Wenn ich nicht arbeite, habe ich nichts zu essen. Es gibt niemanden, der mich versorgen würde.
Ina Rotscheid hat uns hier berichtet von der Situation der Näherinnen in Bangladesch. Und hier bei mir im Studio sitzt Gisela Burkhardt. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Vereins Femnet, der sich für Frauenrechte engagiert und Partner der Kampagne für saubere Kleidung ist. Und außerdem ist sie Autorin des Buches Tod schick, edle Labels, billige Mode, unmenschlich produziert. Schönen guten Tag, Frau Burkhardt. Ja, wir haben gerade die Situation in Bangladesch gehört. Ist das ein Sonderfall oder arbeiten Textilarbeiterinnen hauptsächlich in China und Kambodscha genauso?
Also die Bedingungen sind eigentlich in den Ländern ziemlich ähnlich. Es gibt schon gewisse Unterschiede. Also die Situation zum Beispiel in China hat sich inzwischen verbessert. Dort sind die Löhne um einiges angestiegen. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt nehmen Vietnam oder Kambodscha, die grundsätzlichen Arbeitsbedingungen sind ähnlich. Das heißt, es gibt keine Gewerkschaftsfreiheit. Die Frauen können sich nicht organisieren oder sie müssen massive Überstunden machen. Das haben wir gerade in Kambodscha auch wieder sehr viel. Oder die Bezahlung ist eben sehr niedrig, die liegt gerade mal bei dem Mindestlohn. Nicht? In Bangladesch zum Beispiel werden in manchen Fabriken jetzt auch noch nicht mal Mindestlöhne gezahlt. Der ist im Januar letzten Jahres angehoben worden. Also da gibt es nicht so viele Unterschiede. Ein bisschen anders ist die Situation, was sozusagen die Sicherheit der Fabriken betrifft. In China, ich war dort auch in einer Fabrik, China ist eben ein riesiges Land. Und da haben die haben einfach mehr Fläche und die meisten Fabriken sind ebenerdig. Wohingegen in Bangladesch haben wir, weil es sehr, sehr ein sehr stark bevölkertes Land ist, mit vielen, vielen Menschen und wenig Platz ist, da gehen eben die Fabriken in die Höhe. Das heißt, wir haben dort viele Fabriken mitten in der Stadt, die 4, 5 Stockwerke haben. Und das ist natürlich auch gefährlich. Also wenn auf jedem Stockwerk jeweils eine Fabrik sitzt, so wie das im Rana Plaza zum Beispiel ja war, und wenn dann der Strom ausfällt, dann muss eben für alle Stockwerke ein Generator anspringen. Und das war ja auch mit einer der Gründe, warum Rana Plaza dann zusammengestürzt ist. Also sagen wir mal so, die bauliche Strukturen, die Fabriken selber sehen anders aus in den jeweiligen Ländern. Aber die Arbeitsbedingungen für die Frauen ähneln sich schon sehr.
Und über die Arbeitsbedingungen reden wir gleich weiter hier in Domradio weltweit. Es ist fast 2 Jahre her, dass in Bangladesch das Gebäude Rana Plaza eingestürzt ist, in dem vor allem Textilarbeiterinnen ums Leben gekommen sind. Am Ende waren es über 1000 Tote. Dieser Fall ist durch die Medien gegangen. Von den vielen kleinen Tragödien, die da tatsächlich passieren, kriegen wir hier im Westen aber nichts mit. Aber sie passieren, das haben wir gerade gehört. Und hier in Domradio weltweit ist Gisela Burkhardt, Vorstandsvorsitzende des Vereins Femnet, die sich für Frauenrecht engagiert und Partner der Kampagne für saubere Kleidung ist. Frau Burkhardt, Sie waren ja selber oft vor Ort, haben sich ein Bild gemacht. Warum ist ausgerechnet die Situation in Bangladesch so?
Naja, sie ist eben nicht nur in Bangladesch so. Sie ist ja auch in anderen Ländern so, in Vietnam, Kambodscha. Also die Arbeitsbedingungen sind ziemlich ähnlich, ob sie nun Bangladesch neben China oder Kambodscha oder Vietnam. Also da gibt es wirklich nicht so furchtbar viel Differenzen. Wie ich eben sagte, es gibt halt unterschiedliche Gebäudestrukturen. Aber die Situation für die Frauen, die ausgebeutet sind, sind ähnlich. Speziell vielleicht Bangladesch oder auch Indien, da ist die Frauendiskriminierung besonders groß. Allein schon, weil Frauen insgesamt in der Gesellschaft, das sind ja sehr patriarchale Gesellschaften, einen schweren Stand haben und nicht so akzeptiert sind. Das ist in China ein bisschen anders. Von daher, also diese Beschimpfung der Frauen und dass man sie so wie Dreck behandelt, das ist schon besonders extrem, auch in Bangladesch und ähnlich Indien.
Und Sie haben gerade die Arbeitsbedingungen angesprochen. Wie sieht denn so ein Tag, so ein Arbeitstag für die Frauen aus?
Naja, die müssen sehr, sehr früh aufstehen, je nachdem, ob sie nahe an der Fabrik wohnen oder noch einen langen Anfahrtsweg haben. Manchmal müssen sie schon um 5 Uhr aufstehen, kochen das Essen, was sie dann mit in die Fabrik nehmen. Dann arbeiten sie in der Fabrik von 8 bis rund, also offiziell bis 17 Uhr, also 8 Stunden mit einer Stunde Pause, eine Mittagspause. In Bangladesch aber ist es üblich, dass sie eigentlich 2 Überstunden grundsätzlich machen. Das ist nicht die Ausnahme, das ist die Regel. Und dann kann noch dahinzu kommen, und das ist nicht so selten, das ist im Gegenteil häufig, dass sie gerade in so Zeiten, wo eben sehr viele Aufträge platziert worden sind, dass sie dann bis in die Nacht hinein arbeiten müssen. Und das Schlimme ist ja auch, dass die Frauen überhaupt keine persönliche Planung machen können. Also wenn sie jetzt ein Kind haben oder selber einen Arztbesuch vorhaben am Abend, das geht oft gar nicht, weil das wird ihnen ad hoc mitgeteilt, so heute müsst ihr länger arbeiten. Und wer das nicht tut, der hat seinen Job verloren. Der kann am nächsten Tag nicht wieder erscheinen. Deswegen nenne ich das eigentlich auch Zwangsarbeit. Denn die Frauen haben gar nicht die Wahl. Sie müssen Überstunden machen. Es muss eben eine bestimmte Menge an Ware produziert worden sein. Und dann sitzen die manchmal bis 10, 11 Uhr abends da. Und das habe ich auch selber gesehen. Da sieht man ja, dass die Fabriken erleuchtet sind. Also das ist schon furchtbar.
Aber jetzt sind ja seit 2013 auch Gewerkschaften zugelassen. Können die denn nichts an der Situation verbessern?
Also seit 2013, also nach Rana Plaza, gab es eine Überarbeitung des Arbeitsgesetzes in Bangladesch, und das erleichtert den Gewerkschaften sozusagen die Gründung. Trotzdem müssen sie immer noch nachweisen, dass 30% der Belegschaft in einer Fabrik organisiert ist. Und das müssen sie erstmal nachweisen. Also das allein ist ja schon ein Akt, der unglaublich viel Arbeit bedeutet. Sie müssen die Unterschriften von den Arbeiterinnen, ihre ID-Card sozusagen vorlegen. Und das ist extrem schwierig. Das heißt, sie können ja nicht in die Fabrik reingehen und dort die Menschen organisieren, sondern sie müssen das am Abend machen, nachts machen, wenn die Frauen nach Hause kommen. Und wenn ich also bis nachts um 10, 11 Uhr gearbeitet habe, bin ich natürlich todmüde und habe dann nicht unbedingt noch Lust auf Gewerkschaftsarbeit. Also das ist schon wahnsinnig schwierig, auch für die Gewerkschaften, die dort zu organisieren. Der Organisationsgrad ist ja deswegen auch sehr niedrig in Bangladesch. Und es hat eben zugenommen, es haben eine ganze Zahl von Gewerkschaften haben sich jetzt gründen können, wobei, wenn wir von Gewerkschaften sprechen, sprechen wir immer von Betriebsgewerkschaften, also im Prinzip einen Betriebsrat gründen. Das ist aber dennoch, hat auch die andere Konsequenz, die wir jetzt gesehen haben, dass viele Gewerkschafter, die sich engagiert haben, auch Gewerkschafterinnen, eben jetzt angegriffen werden. Das gibt sogenannte, nennt man in Bangladesch Musclemen, also Muskelmänner, das ist so die Betriebspolizei, ja, die Werkspolizei. Die gehen wirklich vor gegen diese organisierten Menschen, Frauen und Männer, und schlagen die richtig teilweise krankenhausreif, haben auch schon die Büros der Gewerkschaften überfallen, denn die Akten dort ausgeraubt, damit sie eben auf keinen Fall, also damit sie sozusagen an die Adressen kommen können von den Gewerkschaftsmitgliedern. Also auch da, diese Übergriffe und auch Bedrohungen von Gewerkschaften haben auch zugenommen.
Und wie greifen da die politischen Rahmenbedingungen? Passiert da was, um solche Leute zu schützen?
Die politischen Rahmenbedingungen, haben wir ja gerade das Problem in Bangladesch, dass sehr viele Fabrikbesitzer gleichzeitig auch Parlamentsmitglieder sind. Wir haben einen großen Anteil, also die ganzen, wenn sie nicht direkt selber Fabrikbesitzer sind, so sind sie im Umfeld von Fabrikbesitzern. Also dieser Prozentsatz der wirklich wirtschaftlich interessierten Menschen im Parlament hat enorm zugenommen. Und von daher gibt es eine Verquickung, und der Schutz der Bevölkerung ist deswegen ein einfach gering, das muss man sagen. Also die Regierung setzt sich eben mehr für die Fabrikbesitzer ein, als für die Interessen ihrer eigenen Bevölkerung. Hm.
Und wir wissen das ja eigentlich alles aus, auch, und trotzdem greifen wir immer wieder zu Schnäppchen. Und wie wir vielleicht auch unser Verhalten ändern könnten, das ist dann unser nächstes Thema hier in Domradio weltweit. Es war im Mai vergangenen Jahres, als hier in Köln eine Ladeneröffnung für so viel Wirbel sorgte, wie sonst nur der Besuch eines Popstars. Tausende von Teenager hatten sich schon Stunden vorher hier in der Innenstadt versammelt. Sie standen Schlange, haben am Ende sogar den Countdown runtergezählt und sind dann um Punkt 10 Uhr kreischend in die Filiale eingefallen. Die Rede ist von Primark, eine Modekette, die vor allem bei jungen Leuten ziemlich angesagt ist, vor allem wegen der irre billigen Preise. Ein paar Sommersandalen kostet 8 Euro, ein farbiges Top 2 Euro und eine große Tasche aus braunem Kunstleder kostet 10 Euro.
Entschuldigung, darf ich euch eine Frage stellen?
Klar.
Was hast du denn gerade eingekauft?
Ein Pulli.
Ein Pulli, darf ich kurz sehen? Wie viel hat der gekostet?
11 Euro.
11 Euro.
Ja.
Hast du gehört, wie Primark manchmal mit ihren Arbeitern umgeht?
Genauso wie H&M und Pimki und C&A und selbst Esprit. Also im Endeffekt, wenn man sicher gehen möchte, dürfte man nur regionale Sachen aus Deutschland kommen kaufen.
Okay. Bisschen schlechtes Gewissen manchmal?
Schlechtes Gewissen, schwierig. Also man ist sich bewusst, aber wie gesagt, dann dürfte man nirgends einkaufen.
Ja, ich finde es nicht gut, aber nur weil ich es jetzt, sage ich mal, boykottiere, bringt das dem Rest ja auch nichts, weil der Rest macht ja nicht mit und ich denke, das bringt nur was, wenn alle das machen würden.
Man schaltet es weg. Man weiß es irgendwo im Hintergrund, aber man denkt daran gar nicht, wenn man reingeht.
Meinst du, es gibt irgendwie Alternativen sonst zu Primark, also auch wenn es dann nicht ganz so günstig ist?
Ich meine, ja, klar, Preis lockt ja, ne? Das ist ja klar, weil jeder will ja halt für ein wenig Geld mehr bekommen und das müsste man irgendwie dann eher in den Fabriken gehen und den Leuten zeigen, was da genau passiert.
Aber würdest du sagen.
Ja, aber wenn die Kinder die Arbeit verlieren, dann müsste man um die Kinder nicht auch kümmern, weil ich glaube, die ernähren ja eine ganze Familie.
Ja, Alternativen gibt es immer, ist halt dann die Frage doch schon, was es kostet, weil man hat ja nicht so unglaublich viel Geld dafür übrig.
Ja, und unser Studiogast heute, Gisela Burkhardt, war auch schon bei Primark. Wir sind Vorstandsvorsitzende von Femnet und haben auch ein Buch geschrieben, Todschick. Da geht es um edle Labels und billige Mode, unmenschlich produziert. Was haben Sie denn gemacht bei Primark?
Na, ich habe eher demonstriert davor. Ich war nicht drin, sondern draußen davor und habe darauf hingewiesen, unter welchen Arbeitsbedingungen letztendlich dort produziert wird. Ja, und ich meine, wenn man es jetzt so anhört, diese Einspieler, die sie da jetzt eben gebracht haben, das ist schon richtig, dass viele eben sagen, ja, was bringt das denn? Oder sagen, ja, ich kann mir das nicht leisten. Also dieses Argument mit dem, ich kann mir das nicht leisten, das ist, finde ich, immer so ein bisschen kritisch. Natürlich haben viele Menschen auch nicht das Geld, aber dann kann man ja zum Beispiel Klamotten dann auch tauschen. Es gibt, oder man kann es recyceln, upcycling. Da gibt es inzwischen ja auch sowohl Internetportale wie auch viele Partys dazu, gerade wenn der Geldbeutel geringer ist. Aber ich will auch nochmal sagen, also fair hergestellte Kleidung ist ja nicht unbedingt so viel teurer. Das muss man sich wirklich mal klar machen. Ist immer eine Frage, womit ich das vergleiche. Also ein T-Shirt fair hergestellt liegt so wahrscheinlich um die 15 bis 20 Euro. Und wenn ich aber ein T-Shirt kaufe bei Puma oder Adidas oder Tommy Hilfiger oder Hugo Boss, dann zahle ich 120 Euro. Also ist immer eine Frage, womit ich das eigentlich vergleiche. Ich kann natürlich das T-Shirt jetzt nicht mit so einem Billigprodukt von Kick oder Primark vergleichen, wo dann nur das 2 Euro kostet. Aber wenn ich eben will, dass ich kein Blut an den Händen habe, wenn ich also bewusst einkaufen will, dann muss ich natürlich konsequent handeln und entweder eben auf Secondhand-Ware übergehen oder eben auch einfach mal sagen, ich kaufe weniger und dafür das bisschen, was ich dann kaufe, dann dafür zahle ich dann auch einen fairen Preis.
Aber
und ich würde nochmal vielleicht einen anderen noch Aspekt, eine sagte ja auch, es hat ja nur Zweck, wenn alle es machen. Was hilft das denn, wenn ich das mache? Also zum einen denke ich mal, dass die Zahl derjenigen, die jetzt fair einkaufen, zunimmt. Wir sehen das zum Beispiel an der Fashion Week in Berlin, da gibt es auch immer parallel dazu die Ethical Fashion Week, die ethische. Und da hat die Zahl der Aussteller nimmt jedes Jahr zu. Inzwischen, zum Beispiel jetzt im Vergleich zum letzten Jahr schon um 30% mehr, also 170 Aussteller gab es jetzt, die ist gerade zu Ende im Januar gewesen. Also das ist zum Beispiel das eine, dieses Marktsegment weitet sich aus. Das andere ist, dass ich im Prinzip schon glaube, dass wir gegen diesen Massenkonsum mit diesen mit den fairen Marken, mit den kleinen Marken jetzt so nicht ankommen. Und deswegen ist deswegen da hier der Staat gefragt. Also wir brauchen eine staatliche Regulierung, wenn es wirklich dazu kommen könnte, dass also die Regierung sagt, wir sind auf EU-Ebene zum Beispiel nur bereit, fair hergestellte Kleidung auf den Markt zu lassen. Also Kleidung, die zum Beispiel die ILO-Kernarbeitsnormen, wo die da eingehalten werden. Ja, dann würde das umgehend unglaubliche Auswirkungen haben in den Produktionsländern, weil dann die Unternehmen sich darum kümmern müssten. Also wenn das per Gesetz verordnet würde und Unternehmen eine Vorsorgepflicht haben und dann auch in Haftung genommen würden. Also das ist genau ein Ansatz, wo ich denke, wo man die große breite Masse erreichen würde und dann müsste auch der einzelne Verbraucher dann nicht ewige Internetrecherchen betreiben und nach Labels suchen oder Marken suchen, sondern könnte sich dann auf die Regierung verlassen.
Ja, weil ich kann es an dem Preis ja gar nicht unbedingt erkennen. Sie haben eben gesagt, fair muss nicht teuer sein, aber teuer muss auch nicht fair sein. Ich war ganz erstaunt, als ich in Ihrem Buch geblättert habe und da steht dann auch Armani und Benetton lassen in Bangladesch nähen.
Genau, ja, also Benetton zum Beispiel hat ja auch bei Rana Plaza produzieren lassen und das wirklich der Skandal ist, dass Benetton nicht mal bereit ist, Entschädigungszahlungen zu leisten. Also die haben in diesen Entschädigungsfonds überhaupt nichts eingezahlt. Da kommen wir vielleicht ja nachher noch dazu, aber also natürlich, fair ist nicht automatisch bio oder ökologisch ist nicht gleich fair. Das muss man auch immer, da muss man natürlich unterscheiden. Aber ganz wichtig ist eben zu wissen, teure Marken lassen einfach nicht besser produzieren. Ich habe ja in meinem Buch die Recherche gemacht. Wir haben da 12 Fabriken in Bangladesch gesucht und in 2 davon lässt zum Beispiel Hugo Boss produzieren und parallel dazu eben auch Billigmarken. Und eine der Fabriken ist sogar so schlecht, dass die Statik dort ist so schlecht, dass die Teile dieser Fabrik inzwischen geschlossen worden sind. Das heißt, es gibt dort Arbeitsrechtsverletzungen, Menschenrechtsverletzungen und da lässt eben Hugo Boss in der einen Linie produzieren und parallel daneben an H&M oder C&A. Also da gibt es keinen Unterschied, was sozusagen teure und Billigmarken betrifft. Die lassen alle in den gleichen Fabriken produzieren.
Und Sie haben eben gesagt, Benetton hat in den Entschädigungsfonds nicht eingezahlt. Was heißt das? Haben die Leute keine Entschädigung gekriegt von Rana Plaza?
Genau, also ein Ergebnis von Rana Plaza war ja, dass danach von der Internationalen Arbeitsorganisation ein Entschädigungsfonds gegründet worden ist. Da hat man berechnet, dass es rund 40 Millionen Dollar benötigt, um alle Opfer zu entschädigen. Und zwar also jetzt nicht fürstlich zu entschädigen, sondern wirklich nur, das ist das Minimum, was die eigentlich brauchen, zum Weiterleben zu können oder um die Toten auch, die Familien dann zu entschädigen. Und gerade mal die Hälfte ist eingezahlt worden. Wir haben bisher 22 Millionen und große Unternehmen wie eben Benetton haben überhaupt nicht eingezahlt. Aber auch Kick hat ja dort auch produzieren lassen. Kick hat inzwischen 1 Million eingezahlt. Das ist aber angesichts der Umsätze und der Gewinne von Kick auch eher nur viel, sehr gering. Ja? Da müssten im Prinzip viel mehr einzahlen. Oder auch Adler und NKD als deutsche Marken, die haben noch gar nicht richtig eingezahlt. Also das ist schon ein Skandal. Die lassen dort die Näheren für sie arbeiten und wenn es dann Unglücke gibt, dann entziehen sie sich. Also das ist eben so, weil man die gar nicht in die Haftung nehmen kann. Es gibt kein Gesetz, wir haben keine Verpflichtung hier in Deutschland. Ein Gesetz, das diese ganzen Unternehmen in die Haft nehmen würde, wenn Arbeitsrechtsverletzungen passieren, wie das in Rana Plaza war.
Und das macht auch ganz deutlich, ist es für den Verbraucher wirklich nicht leicht zu erkennen, wo ist Kleidung fair produziert oder nicht. Aber es gibt schon ganz viele Firmen, die sich Alternativen überlegen. Und so eine Alternative stellen wir Ihnen gleich vor in Domradio weltweit. Wir wissen es alle, ein T-Shirt für 2 Euro oder eine Tasche für 5 kann nicht fair produziert sein und trotzdem greifen wir immer wieder bei Schnäppchen zu. Und das liegt auch daran, dass unsere Nachfrage einfach steigt. Im Schnitt konsumieren wir nämlich doppelt so viel Bekleidung wie vor 30 Jahren, eben weil alles so billig geworden ist und weil die Trends der Modeindustrie immer schnelllebiger werden. Ariane Pieper aus Berlin hat Kulturwissenschaft studiert und sich viel mit diesem Thema beschäftigt und sie kritisiert diesen Massenkonsum.
Ich habe im Bachelor einen Studiengang gemacht, der heißt Materielle Kultur Textil. Und wir hatten uns sehr viel mit Produktionsbedingungen beschäftigt Und wer sich einmal mit diesen Bedingungen auseinandersetzt und sieht, wie es am anderen Ende aussieht, der setzt sich weiterhin kritisch damit auseinander, würde ich sagen. Da ich sehr gerne reise, sehr gerne mich mit den Menschen persönlich auseinandersetze, habe ich die Chance ergriffen und bin darüber geflogen. Bangladesch ist der Wahnsinn. Positiv wie negativ. Wenn man morgens um 9 oder nachmittags um 5 in den Suburbs von Dhaka fährt, dann sieht man Massen an Menschen dorthin pilgern. Hauptsächlich Frauen. Extrem viele Leute, die sich in große Betonbunker begeben, die alle vergittert sind. Das war so mein Eindruck, den ich sammeln konnte.
Ja, und was in diesen Betonbunkern passiert, das wissen wir ja spätestens seit den Katastrophen in den Fabriken von Bangladesch. Kaum belüftete und überfüllte Nähstuben, 7 Tage die Woche harte Arbeit und das Ganze für einen Hungerlohn von umgerechnet 35 Euro im Monat. So sieht der Alltag vieler Näherinnen aus. In Berlin will man jetzt mit der Caritas dagegen ein Zeichen setzen und hat da im Jahr 2012 das Projekt Vergissmeinnicht organisiert, wo alte oder aus der Mode gekommene Kleidung, die in der Kleiderkammer für Bedürftige keine Abnehmer findet, umgestaltet und zu etwas Neuem, wieder Brauchbarem gestaltet. Das nennt sich Upcycling.
Wenn man mal genau hinschaut, sieht man, dass diese Altkleider oft noch wertvolle Materialien sind und man kann einfach diese Materialien nutzen, indem man sie umdesignt. Man kann das aufwerten und das Ganze würde sich dann Upcycling nennen, die Aufwertung von Alttextilien.
Ja, und so entsteht also beim Upcycling aus einem Hemd, einer Tasche oder aus 2 Hosen ein Rock. Und das wird dann verkauft und die Erlöse werden an soziale Zwecke gespendet. Mitmachen kann jeder, der Spaß daran hat, vergiss mal nicht. Ist also ein kleines, aber feines Programm, das auf Nachahmer hofft. Denn es geht vor allem darum, die Menschen zum Umdenken zu bewegen, sagt die Upcyclerin Ariane Pieper.
Ich glaube, dass wir als Verbraucher auf jeden Fall eine wichtige Rolle einnehmen. Wir sind Mitakteure in diesem großen Spiel der Globalisierung. Und wenn jeder nur einen Teil umdenken würde, dann würden wir schon eine relativ große Macht ausüben. Und das würden die Textilketten zu spüren bekommen. Und sie würden anfangen umzudenken.
Also jeder von uns kann mal innehalten, wenn er das nächste Mal vor dem Grabbeltisch steht und überlegen, ob man dieses neue T-Shirt denn jetzt wirklich auch noch braucht und wie man Kleidung findet, die unter fairen Produktbedingungen zustande gekommen ist und wie man die von den Mogelpackungen unterscheidet. Darüber sprechen wir gleich weiter in Domradio weltweit. Im Jahr 2013, da starben über 1000 Menschen beim Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch. Seitdem stehen Regierungen und Unternehmen dort unter Druck. Das ist auch gut so, weil viel zu lange nichts geschehen ist, um die Arbeitsbedingungen für die Textilarbeiterinnen auf ein angemessenes Niveau zu bringen. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO hat zum Beispiel Bangladesch in Programme aufgenommen, um die Arbeitsplätze sicherer zu machen. Auch Konzerne wie H&M, C&A, Aldi, Zara und Kik haben nach dem Unglück angekündigt, ihre Produktion in Bangladesch stärker kontrollieren zu lassen. Vor allem mehr Brand- und Gesundheitsschutz soll es geben. Und bei mir im Studio ist jetzt Gisela Burkhardt, die Vorstandsvorsitzende von Femnet. Sie sind ja regelmäßig in Bangladesch, haben auch Kontakt mit den Leuten. Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit dem Brand- und Gesundheitsschutz?
Ja, das ist immerhin ein positives Ergebnis. Natürlich schrecklich, dass dazu Rana Plaza nötig war. Aber immerhin haben sich jetzt 190 vor allem europäische Unternehmen diesem Brandschutzabkommen angeschlossen. Das heißt, sie sind bereit, wirklich haben sich legal und gesetzlich verpflichtet zu diesem Abkommen. Und das beinhaltet, dass sie ihre Lieferanten offenlegen, nicht gegenüber der Öffentlichkeit, sondern gegenüber dem Management von diesem Brandschutzabkommen. Und wir haben jetzt rund 1600 Fabriken in Bangladesch, die eben für rund diese 190 Unternehmen weltweit produzieren. Das sind auch wirklich die größten Fabriken in Bangladesch. Davon kann man eigentlich ausgehen. Und die werden jetzt geprüft im Hinblick auf Statik, auf Elektrik und auf Brandschutz. Also das ist sicherlich ein großer Fortschritt. Und ich bin auch sehr froh, dass dieses Abkommen zustande gekommen ist. Im Übrigen haben wir versucht, dieses Abkommen schon vor dem Einsturz von Rana Plaza bei verschiedenen Unternehmen vorzustellen und sie dazu zu gewinnen, dass sie also dem beitreten. Und keiner wollte das, mit Ausnahme von Chibo. Nur die Chibo und PVH haben damals unterschrieben, alle anderen nicht. Und es war dieser Druck von Rana Plaza, der dann dazu geführt hat, dass endlich auch die anderen großen, viele große Unternehmen, aber übrigens nicht Hugo Boss zum Beispiel, das Brandschutzabkommen unterzeichnet haben. Ja, und was ist seitdem jetzt passiert? Inzwischen wurden von den 1600 registrierten Fabriken 1200 ungefähr kontrolliert. Und was das Besondere daran ist, es werden die Berichte über diese Untersuchungen ins Internet gestellt. Das heißt, zum ersten Mal herrscht jetzt Transparenz. Und das ist wirklich ein großer Fortschritt. Das heißt, die Beschäftigten vor Ort und die Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen, die sie vertreten, können wirklich jetzt erstmal, haben jetzt einen Einblick, wie sieht eigentlich die Lage aus? Wie ist die Sicherheit in meiner Fabrik? Wie sieht es da mit Brandschutz aus? Wie sieht es da mit der Elektrik aus? Und die Berichte sind einfach eigentlich erschütternd. Nicht? Ich habe mir das selber auch sehr angeguckt. Es gibt in jeder Fabrik eigentlich Probleme. Selbst bei den sogenannten Vorzeigefabriken, das hätte ich nie gedacht. Also es liegen die Kabel frei rum oder die Belastung der Säulen ist zu hoch, sodass eben eine Einschutzgefahr besteht. Oder eben der Feuerschutz ist nicht vorhanden. Es gibt keine Notausgänge oder die Feuerlöscher funktionieren nicht. Also es ist ziemlich erschreckend, wie die Situation ist. Aber gut ist natürlich, dass das jetzt transparent gemacht wird und auch nachgehalten wird. Also in diesem Abkommen, die machen also auch Follow-up-Besuche und es wird mit der Fabrik für einen sogenannten Corrective Action Plan, also einen Korrektionsplan vereinbart und darin verpflichtet sich die Fabrik mit Unterstützung teilweise auch der Einkäufer Veränderungen vorzunehmen. Das heißt, sie müssen teilweise bauliche Veränderungen vornehmen oder eben auch kleineren Brandschutz. Aber jedenfalls wird das jetzt umgesetzt. Und das ist schon mal eine tolle Sache. Und da bin ich sehr froh darüber, dass die Sicherheit für die Beschäftigten dadurch vergrößert wird. Was allerdings nicht damit geändert wird, das berührt das überhaupt nicht, das sind die Arbeitsbedingungen. Die bleiben gleich schlecht. Also da hat sich noch nicht so viel getan. Also die Diskriminierung der Frauen, die mangelnde Organisationsfreiheit, die niedrigen Löhne, die massiven Überstunden, das alles bleibt und hat sich dadurch noch nicht verändert. Aber es gibt eben einen kleinen Schritt im Hinblick auf mehr Sicherheit für die Beschäftigten durch dieses Brandschutzabkommen.
Also es bewegt sich was in Bangladesch. Wie sieht es aus hier bei uns? Da hat ja Entwicklungsminister Gerd Müller einen Vorstoß gewagt und im Oktober 2014 ein Bündnis für nachhaltige Textilien gestartet. Mindestlöhne, ökologische und soziale Standards sind das Ziel. Und Müller kündigte damals an:
Grundstandards werden unterlaufen und zwar nicht in Einzelfällen und versehentlich, sondern massenhaft und mit dem klaren Plan, unseren Konsumhunger günstig zu stillen. Geiz ist geil, kann nicht unser Antrieb sein.
Ja, Frau Burkhardt, das müssen Sie doch eigentlich begrüßen.
Das tue ich auch, ja. Ich finde es auch gut, dass wir zum ersten Mal einen Entwicklungshilfeminister haben, der sich dafür einsetzt und zwar wirklich eben für existenzsichernde Löhne vom Baumwollfeld bis hin zum Kleiderbügel. Also die gesamte textile Kette soll ja da jetzt wirklich in den Fokus genommen werden. Ich bin da froh, ich mache da auch mit bei diesem Bündnis. Der Minister hat ja da zusammengerufen, die verschiedensten Vertreter von Unternehmen. Wir saßen ungefähr 70 Personen waren das, auch die ganzen Großen der Bekleidungsindustrie waren ja dabei und haben einen Aktionsplan erarbeitet. Das Problem ist nur, dass eben die Großen das nicht unterschrieben haben und vor allen Dingen auch nicht die Verbände. Und stattdessen haben wir halt eher die kleineren, wie zum Beispiel Hessnatur oder VD, die dem Bündnis beigetreten sind. Das ist natürlich nicht ausreichend. Damit es wirklich eine Wirkung hat und wirklich was passiert, müssen die Großen da beitreten. Und ich finde es eigentlich ein Skandal, dass die sich bis heute da nicht rühren. Es müsste ein Aufschrei im Prinzip durch die Bevölkerung gehen, dass man sagt, also hier geht es um existenzsichernde Löhne. Und ganz offenbar sind die Unternehmen nicht bereit, Transparenz zu schaffen und sich dafür wirklich einzusetzen, dass das erfolgt. Ja? Und selbst die Politik will es jetzt. Ich kann nur hoffen, dass gerade der Handel und die einzelnen Unternehmen jetzt Vorschläge machen und auf das Bündnis zukommen. Und dann müssen wir halt sehen, wie es dann weitergeht. Also es ist ja noch nicht beendet. Wir müssen weiter verhandeln und es muss noch sehr, sehr viel im Detail auch besprochen werden, wie das umzusetzen ist.
Was sagen denn die Unternehmen, die beim Textilbündnis nicht mitmachen? Melden die sich gar nicht oder sagen die, nee, das ist nicht unsere Aufgabe oder das kann man doch vielleicht sowieso von hier aus nicht kontrollieren? Ob da alle alles so durchgesetzt wird, was wir hier beschließen?
Also erstmal sagen sie gar nichts. Also eigentlich ist totale Funkstille und man hört überhaupt nichts, außer dass sie sagen, wir können das gar nicht umsetzen, es ist nicht möglich. Einzelne Verbände sagen das, das ist viel zu weitreichend, was ja in sich schon eigentlich ein Skandal ist, nicht? Dass jemand ein Unternehmen freiwillig sagt, wir können keine existenzsichernden Löhne zahlen. Ja? Das könnten wir nicht garantieren. Ja, wenn sie behaupten, sie könnten das nicht kontrollieren, dann kann man nur sagen, sie haben dann eben keine Kontrollmechanismen. Und sie haben wahrscheinlich noch keine Ahnung, wie ihre ganze Lieferkette aussieht. Und das ist ja oft leider so, dass man nicht weiß, bei wem lasse ich nun die Ware, zum Beispiel das Garn, bei wem wird jetzt das Garn gesponnen. Ja, die wissen oft überhaupt nicht, wo, in welchen Fabriken und unter welchen Bedingungen eben ihre Ware hergestellt wird. Und diese Verantwortungslosigkeit ist in sich schon ein Skandal. Also dass Unternehmen auch sich ja dann hinstellen und meinen, wir müssen das gar nicht wissen oder das ist viel zu schwierig für uns. Dann muss man es eben anpacken. Ja, dann muss man eben sich hinsetzen und bereit sein, da Schritte zu unternehmen und nicht mauern und sagen, ja, wir können dem Textilbündnis halt nicht beitreten. Mhm. Das finde ich schon empörend und ich kann nur hoffen, dass die sich endlich bewegen.
Mhm. Aber es ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, da Markennamen zu nennen, Labels zu nennen. Wer sind denn die, die sich gar nicht interessieren für die Produktionsbedingungen?
Naja, alle. Ob sie nun sehen, ob sie, also die treten ja alle nicht bei. Also ob sie nehmen die Discounter, Aldi, Lidl und Kick, die saßen mit dabei. Oder ob sie H&M nehmen oder C&A oder auch Tchibo. Sie alle, die oder Otto, nicht? Also diese ganzen großen Marken saßen am Tisch, alle haben den Aktionsplan mitbearbeitet, aber sagen zum Schluss, wir können das nicht umsetzen, das ist zu weitreichend. Das ist, dann müssen sie eben Vorschläge machen, wie sie sich vorstellen, dass sie da hinkommen können. Noch dazu finde ich es empörend, weil der Aktionsplan ist zwar ehrgeizig im Sinne, dass er eben wirklich die gesamte Lieferkette erfasst und auch Umweltstandards und Sozialstandards, aber er setzt ja Zeitziele. Er sagt, er wartet von keinem Unternehmen, dass sie von heute auf morgen alles umsetzen müssen, sondern es ist ein Prozess, auch als solcher ist es ja angelegt. Man wird wirklich als Unternehmen langsam herangeführt und muss sich nicht von jetzt heute schon verpflichten, dass man die Sozialstandards zum Beispiel in allen Spinnereien umsetzt. Und von daher finde ich es ein absolutes Mauern von Seiten der Unternehmen, dass sie sich da leisten und ich finde es empörend. Sie müssen da einfach voranschreiten und ich kann nur sagen, der Minister hat ja angekündigt, wenn die Unternehmen nicht freiwillig das machen wollen in einem Bündnis, dann müssten eigentlich Gesetze verabschiedet werden und da nehmen wir ihn beim Wort. Denn für mich wäre es sowieso sinnvoller zu sagen, wir machen ein Gesetz, was genau vorschreibt, welche sind die Vorsorgepflichten für die Unternehmen. Und wo sie eben auch in zur Haftung genommen werden können, wenn sie das nicht einhalten, statt ein freiwilliges Bündnis, wo letztendlich nur diejenigen es einhalten müssen, die da freiwillig beitreten. Es wäre ja sinnvoll, dass es eigentlich alle betrifft.
Und dass das funktionieren kann, dass es auch jetzt schon Firmen und vor allen Dingen kleinere gibt, die versuchen, Mode herzustellen und fair zu produzieren. So ein Beispiel stellen wir Ihnen gleich vor. Saubere Kleidung, grüne Mode, Ökomode, gemeint ist damit Kleidung, bei deren Herstellung drei Aspekte berücksichtigt wurden: Umweltverträglichkeit, fairer Handel mit fairen Löhnen für alle, die an der Herstellung beteiligt sind und menschenwürdige Arbeitsverhältnisse. Und hier bei mir im Studio ist der Gisela Burkhardt von Femnet. Frau Burkhardt, wenn man auf die Zettelchen in den eigenen Kleidern guckt, steht ja wirklich oft drauf, made in Bangladesch, China oder Kambodscha. Bedeutet das automatisch, dass da die Arbeiterinnen, sind es ja oft, unter schlechten Bedingungen produziert haben?
Also dieses Made in sagt eigentlich überhaupt nichts aus. Also es kann auch draufstehen Made in Italy und dann ist eben nur der Knopf angenäht worden und die Ware letztendlich ganz woanders zusammengenäht worden. Deswegen dieses Länderbashing, davon halte ich gar nichts. Wir wollen ja auch nicht die Produktion nach Deutschland zurückholen. Mhm. Das wäre auch nicht die Lösung. Im Gegenteil, ich persönlich glaube, dass man die Globalisierung nicht zurückdrehen kann. Aber wir müssen uns eben dafür einsetzen, dass das ist ein würdiger Lohn, ein fairer Lohn gezahlt wird. Es gibt auch in China oder in Bangladesch einzelne Fabriken, die fair herstellen. Also das Made in und ein Land hat eigentlich nicht so unbedingt was zu sagen. Man muss nicht gucken nach dem Land, sondern wonach man schauen sollte, ist letztendlich nach der Marke oder eben nach einem Siegel. Je nachdem, worauf man sich sozusagen spezialisiert hat oder auch wozu man auch wie viel Informationen man sich holen will. Es gibt schon einzelne Marken, viele kleine Marken. Jetzt zum Beispiel bei der Ethical Fashion Week in Berlin haben ja sehr viele faire Marken auch ausgestellt. Die findet man meistens noch im Internet, aber zunehmend mehr auch in einzelnen Läden, überall in verschiedenen Städten. Wir haben bei uns von Femnet auf der Webseite auch Hinweise gegeben, sowohl zu den Siegeln, auf die man achten sollte, wie auch von Läden in Städten, wo man eben diese faire Ware einkaufen kann. Wenn man jetzt auf die Siegel guckt, da geht es einmal eigentlich hauptsächlich nur um drei. Und wichtig ist halt, dass es neutrale Siegel sind, also Siegel, die nicht die Unternehmen selber machen, so wie Conscious Collection von H&M. Dem sollte man natürlich nicht so trauen, sondern es müsste schon von unabhängigen Stellen sein, ein Siegel. Und da würde ich zum einen empfehlen, das Fair Trade Siegel, das sich aber nur auf die Baumwolle jetzt bezieht. Also dass also der Bauer einen halbwegs angemessenen Lohn bekommt. Die ganze Verarbeitungskette ist aber damit noch nicht inbegriffen. Ein anderes Siegel ist das Global Organic Textile Standard, das GOTS-Siegel, das vor allen Dingen auf ökologische Produktion hinweist und auch ein paar Sozialstandards schon umfasst. Und wenn man vor allen Dingen darauf achten möchte, dass es die Konfektion fair ist, also die Näherinnen, die die Kleidung nähen, dass die fair entlohnt werden, dann sollte man schauen, ob die Unternehmen Mitglied sind bei der Fair Wear Foundation. Das ist im Unterschied zu den beiden anderen Siegeln kein Produktsiegel, sondern eher so etwas wie ein Unternehmenssiegel. Da wird das gesamte Unternehmen geprüft, ob es überhaupt eine Einkaufspolitik hat, die ermöglicht, dass die Lieferanten fair bezahlen. Und das finde ich einen richtigen Ansatz, dass man bei uns gucken muss. Also wie ist das Unternehmen hier aufgestellt, wie zum Beispiel Hess Natur oder Schöffel, also die Outdoor-Marken sind oft Mitglied dort bei der Fair Wear Foundation. Und die müssen dann offenlegen gegenüber der Fair Wear Foundation, wie sie einkaufen, ob sie zum Beispiel lange Lieferzeiten einräumen, damit eben da keine Nachtarbeit stattfinden muss. Also das ist ein Hinweis darauf, dass diese Unternehmen dann schon sich bemühen, eben in Richtung von einem Existenzlohn zu zahlen.
Und Sie haben es jetzt auch schon angesprochen, aber ich muss es auch wirklich begrifflich immer auseinanderhalten, Öko und Fair ist nicht dasselbe.
Genau, also das eine hat mit dem anderen nicht immer unbedingt was zu tun. Wenn es ökologisch ist, heißt das noch lange nicht, dass es auch fair hergestellt worden ist und umgekehrt. Also faire Produkte sind nicht unbedingt immer Bioprodukte.
Wir stellen gleich mal einen ökologischen Hersteller vor, der hoffentlich auch fair produziert, werden wir gleich rausfinden. Wir haben in Domradio weltweit ja schon viel darüber gesprochen, wie unser Konsumverhalten mit den Verhältnissen, in denen die Menschen am anderen Ende der Welt leben, die diese Kleidung herstellen, zusammenhängt. Und jetzt stellen wir Ihnen Wege vor, wie das Ganze auch laufen kann, nämlich faire Preise für faire Löhne. Seit Jahren stagnieren bei uns die Preise für Textilien. Der Dauerdiscount ist Normalität. Wir kaufen Wegwerfmode. Dabei sollten wir eigentlich weniger kaufen und dafür bewusster. Und das kann man, wenn man zum Beispiel auch Bio-Kleidung kauft. Wer da noch unförmige Hängekleider und Schlabberpulli im Hinterkopf hat, der wird sich wundern, denn Bio ist mittlerweile trendy geworden. Das hat unsere Reporterin Melina Fuhrmann erfahren, als sie ein Geschäft in Köln besucht hat. Die heißen Green Guerillas und sie hat sich von der Geschäftsführerin Marlies Binder mal die neueste Biomode vorführen lassen.
Ach, Mützen habt ihr auch? Das ist ja toll. Und Schals und Socken. Also echt alles. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Ich bin sehr positiv überrascht.
Überrascht, ja. Das ist das richtige Wort. Denn ich stehe in einem Laden, der Biokleidung verkauft. Doch das, was ich sehe, entspricht überhaupt nicht dem, was ich mir mal unter Bio-Klamotten vorgestellt habe.
Wir haben jetzt hier zum Beispiel Hosen, sehe ich, und Kleider. Was habt ihr generell im Angebot? So alles querbeet oder wie sieht das aus bei euch?
Genau, also unser Sortiment ist ziemlich gleich aufgeteilt in 50% Damen und 50% Herren. Und da führen wir eigentlich bis zum Socken so gut wie alles. Also man findet bei uns Jeans, Hosen, Pullover, Kleider, Röcke, Hemden, Blusen. Hier zum Beispiel habe ich ein sehr hübsches, modernes Kleid von Armed Angels. Das ist ein Kölner Label. Das ist zum Beispiel eine Faser, die aus Buchenholz gemacht wird. Und sich sehr angenehm und weich auf der Haut trägt.
Also alles Sachen, was man auch auf der Straße problemlos tragen kann.
Auf jeden Fall. Also insbesondere für uns auch bei der Auswahl unseres Sortiments ist einfach die Alltagstauglichkeit sehr wichtig, dass man die Sachen sowohl zur Arbeit anziehen kann, aber auch in der Freizeit. Dementsprechend hat das überhaupt nichts mit dieser Hängesack-Mode zu tun, die man vielleicht vor 10, 15 Jahren noch mehr so in dem Bereich gefunden hat. Das ist mittlerweile, wie gesagt, dadurch, dass es einfach auch jüngere Labels mittlerweile sind, einfach ganz normal, modern.
Also ihr habt alles und vor allem auch in allen Farben. Also hier vorne zum Beispiel haben wir ein rotes Kleid mit weißen Punkten. Das heißt, Farbe ist jetzt nicht verboten, ja?
Nein, absolut nicht. Es kommt nur darauf an, was für Farben halt verwendet werden. Es gibt, wie gesagt, sehr viele giftige Farben und die sind, wenn man zertifiziert ist, einfach verboten. Aber das heißt nicht, dass man per se auf Farbe verzichten müsste.
Keine klischeehaften Kleider im Batikstil oder Hosen aus Jutestoff. Wer hier einkaufen geht, der trifft auf moderne Klassiker wie Jeans, Pulli oder Shirts. Während ich mit Marlies durch den Laden schlender, kommt mir die Frage auf, warum man eigentlich ausgerechnet einen Laden mit Bio-Kleidung aufmacht.
Warum Bio? Das lässt sich eigentlich ganz leicht erklären. Gerade im Ernährungsbereich gab es ja schon lange Zeit ein Umdenken, dass man so ein bisschen mehr zurück zum Ursprung möchte. Und bei Textilien ist das genauso, weil gerade bei Textilien sehr viel mit Chemikalien gearbeitet wird. Und konventionelle Baumwolle ist in der Regel auch sehr pestizidbelastet. Also in der Regel werden halt ausschließlich Naturfasern verwendet, beziehungsweise Regeneratsfasern. Das sind Fasern, die zum Beispiel aus Eukalyptus gewonnen werden. Und natürlich die Weiterverarbeitung ist ganz wichtig, weil Veredelungsprozesse im konventionellen Bereich bedeuten oftmals nichts anderes, dass zum Schluss nochmal bestimmte Weichmacher, Chemikalien, um Glanzeffekte oder Sonstiges zu erzeugen, eben aufgetragen werden. Und das ist im ökologischen Bereich komplett verboten.
Und tief ins Portemonnaie greifen muss man hier auch nicht. Und das, obwohl Bio draufsteht.
Also die ganz einfachen T-Shirts ohne Print für Männer zum Beispiel, die fangen bei 12 Euro an. Mit Motiv dann ab 29,90. Aber das ist auch ganz unterschiedlich, je nach Stoff oder Schnitt gibt es da auch Unterschiede.
Ich meine, 12 Euro für ein T-Shirt finde ich jetzt nicht schlimm. Würde ich auch ausgeben.
Neben dem Laden auf der Rohnstraße hat Marlies gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Kai Tettenborn seit Oktober 2013 einen zweiten Laden in der Merowingerstraße. Und die Nachfrage steigt weiter.
Also es war eigentlich von vornherein relativ viel Zuspruch da. Und was natürlich auch immer positiv für uns war, wir wurden sehr viel weiterempfohlen. Und mittlerweile muss man sagen, es gibt eine recht großes, festes Stammpublikum und es kommen auch stetig neue dazu. Natürlich sind wir auch gerne dazu bereit, wenn jemand Fragen hat, explizite, die zu beantworten. Wir haben mittlerweile durch unsere Arbeit natürlich auch ein relativ großes Hintergrundwissen zu den einzelnen Produkten, zu den Labeln, wo die gemacht werden, unter was für Konditionen und so weiter. Also da stehen wir gerne Rede und Antwort.
Also herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Ja, schöne und moderne Bio-Kleidung, die man auch noch bezahlen kann. Das findet man also bei den Green Guerillas und wo man sonst noch Mode kaufen kann, die entweder Bio ist oder fair gehandelt. Das verraten wir Ihnen gleich noch hier heute in Domradio Weltwelt. Heute geht es in Domradio weltweit ja um Kleidung, die wir tragen und die möglichst denjenigen, die sie herstellen, faire Lebensbedingungen ermöglichen sollen. Die ganze Sendung begleitet uns hier im Studio Gisela Burkhardt. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Vereins Femnit, der sich für Frauenrechte engagiert und Partner der Kampagne für saubere Kleidung. Gisela Burkhardt, Sie sehen richtig schick aus. Wo haben Sie denn eingekauft?
Ja, ich habe diese Jacke zum Beispiel von Alma und Lovis. Das ist ein kleines Label in Bonn. Ja, und ich bemühe mich auch, ein ökofaires Label. Ich bemühe mich natürlich, wenn ich überhaupt neue Sachen kaufe, dann eben ökofaire Klamotten zu kaufen. Und was ich wichtig finde, ist, dass diese Kleidung, ökofaire Kleidung, muss einfach hip sein, muss schick sein. Das ist der allerwichtigste Anspruch. Also dieses Klischee von früher noch mit diesem Jute-Line und sowas, das ist ja schon lange vorbei. Und wenn man, ich war jetzt auch auf der Fashion Week und zwar der Ethical Fashion Week in Berlin, da gibt es jetzt inzwischen über 170 Aussteller. Ja? Das ist unglaublich. Also alles Aussteller, die ökofaire Kleidung anbieten. Das nimmt also wirklich zu und das ist sehr, sehr schicke Mode und man hat auch da die Unterschiede zwischen hochwertiger, also teuren und weniger, also auch so Streetwear, so wie eben Green Guerillas hier, die ja da Streetwear verkaufen. Also es ist einfach schick und das muss es werden, dass also junge Leute Lust haben und dass es in ist, faire Kleidung zu kaufen. Ich glaube, dann würden wir einen Durchbruch erzielen verkaufen können. Und da letztendlich müssen wir hin. Also wenn man nämlich mal überlegt, heute kauft ja jeder Deutsche rund 60 Teile im Jahr. Ja, wahnsinnig. Und davon wird aber nur 40% überhaupt getragen. Ja, also über die Hälfte kaufen wir eigentlich für die Tonne. Die wird wieder weggeschmissen. Und das ist absurd. Also das zeigt ja auch, was für ein Konsumdenken dahinter steckt. Ja, dass man eben Dinge einfach kauft aus dem Frust oder aus welchem Grund heraus. Aber jedenfalls kauft man ja heute kaum noch was, weil man was braucht, sondern weil man eben Lust hat oder weil es einen anspricht. Und da ist es eben gut, wenn man dann dazu kommt zu sagen, Mensch, jetzt, das ist ein ökofaires Kleid, das ist super schick und das möchte ich haben und das soll es dann auch lange sein.
Und Sie selber haben ja ein Buch geschrieben, Tod schick, edle Labels, billige Mode, unmenschlich produziert. Finde ich denn da auch so ganz praktische Tipps, wo ich denn nur fair gehandelte Kleidung kaufen kann?
Ja. Also am Schluss gehe ich zum einen auf die Siegel ein, das stelle ich Ihnen vor, auf welche Siegel man achten soll und dann habe ich da auch Internetadressen angegeben. Im Übrigen finden Sie die sowohl in meinem Buch, aber auch auf unserer Webseite von Femnet. Da kann man auch gucken, welche Labels wichtig sind und da gibt es Hinweise zu Internetadressen, also zum Beispiel auf grünemode.de. Da gibt es auch sogenannte grüne Listen, die man runterladen kann. Die zeigen Ihnen, in welchen Städten es faire Kleidungsläden gibt, wie zum Beispiel Gringerias. Die sind da natürlich dann auch aufgeführt. Also es gibt inzwischen gute Möglichkeiten, im Internet fündig zu werden. Leider muss man das noch ins Internet gucken oder Sie kaufen sich eben mein Buch.
Wie sind Sie eigentlich drauf gekommen? Sie haben ja nicht nur das Buch geschrieben, am Anfang haben wir auch gehört, Sie sind ja auch viel gereist, Bangladesch, China, Kambodscha, sind in die Fabriken reingegangen. Woher kam Ihr Interesse plötzlich an der Bekleidungsindustrie?
Eigentlich kam mein Interesse, also ursprünglich komme ich eigentlich eher aus der Entwicklungszusammenarbeit. Ich war also viel im Ausland tätig im Rahmen der Entwicklungshilfe und kam dann dazu, dass es eigentlich aus meiner Sicht immer diese ganze Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit ist eben so ein Tropfen auf den heißen Stein. Verändern kann man nur was und auch die Länder und die Menschen, die ja dort sehr arm sind, können sich eigentlich nur ihre Lebensbedingungen verändern, wenn sich die Wirtschaftsstrukturen verändern und die Handelsstrukturen verändern. Und so kam ich nach einem längeren Aufenthalt auch in Äthiopien, kam ich dann zurück nach Deutschland und dachte so, ich will mich eher hier engagieren. Und dann bot sich das an, man fragte mich, ob ich bei der Kampagne für saure Kleidung eben mitarbeiten möchte. Und so kam ich eigentlich zu der Kleidung und finde eben auch diesen Ansatz, dass wir bei der Kampagne für saubere Kleidung, wir wenden uns ja zum einen an die Konsumentin, an die Verbraucherin, aber eben auch vor allen Dingen an die Unternehmen. Wir machen darauf aufmerksam, dass ja die Unternehmen eine Verantwortung haben, also unsere europäischen Unternehmen, und dass es an denen auch liegt, dass sich wirklich faire Arbeitsbedingungen irgendwo durchsetzen. Und dieser Ansatz, also diese Verbindung sozusagen der deutschen Unternehmen mit Produktionsbedingungen in Bangladesch oder in Kambodscha oder so, das finde ich ist ein guter, an dem Beispiel kann man gut erklären, wie wichtig es ist, dass wir eben hier faire Handelsstrukturen bekommen, dass sich die Menschenrechte in beider Arbeit eben umgesetzt werden müssen. Und ich finde, da kann man aus meiner Sicht einfach mehr tun, als wenn ich jetzt in der Entwicklungshilfe arbeite.
Und das sind dicke Bretter, die Sie bohren. Wir haben jetzt schon in dieser Sendung gehört, es bewegt sich so langsam was. Was würden Sie sagen, an welchem Punkt sind Sie denn jetzt so ungefähr?
Also ich denke, wir haben schon sehr viel erreicht. Aber es ist leider ein dickes Brett, das wir Sie schon sagen. Also wir haben natürlich, es hat sich schon einiges bewegt. Allein, dass wir jetzt das Bündnis haben für nachhaltige Textilien des Ministers Müllers. Oder dass wir dieses Brandschutzabkommen haben in Bangladesch. Also das Bewusstsein ist insgesamt unglaublich gewachsen. Fast jeder weiß heute, wenn er irgendwo ein billiges T-Shirt kauft, dass das nicht fair hergestellt sein kann. Und von daher, also dieses Bewusstsein ist schon da. Was noch fehlt, ist sozusagen ein anderes Kaufverhalten. Und diesen Schritt, nicht, vom Bewusstsein hin zum Veränderung des eigenen Verhaltens, das ist eben ein unglaublich schwieriger Schritt. Und da muss man an alte Konsumgewohnheiten ran und muss sich da verändern. Das ist, glaube ich, schwer umzusetzen. Deswegen finde ich es eben auch so wichtig, dass schicke oder faire Mode eben schick sein muss, weil man nur darüber was Veränderung anstoßen kann, nicht über schlechtes Gewissen machen. Das hat gar keinen Sinn, sondern eher positiv. Es ist ein Glücksgefühl, es ist toll, wenn ich weiß, ich habe hier dieses Kleidungsstück, das ich trage, wurde fair hergestellt, da wurde jemand fair bezahlt und dann macht es Freude und Spaß und das bestätigt mich auch.
Das sagt eine engagierte Gisela Burkhardt, Vorstandsvorsitzende des Vereins Femnet, der sich für Frauenrechte engagiert und Partner der Kampagne für saubere Kleidung ist. Und sie hat auch ein Buch geschrieben, da kann man wirklich viel, viel Interessantes nachlesen. Das heißt, Tod schick, edle Labels, billige Mode, unmenschlich produziert, ist bei Heine erschienen und kostet
13 Euro.
Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören von Domradio weltweit und vielen Dank an Gisela Burkhardt fürs Kommen. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.